Halleluja. Amen. Amen. Ja, schön, dass ich heute Morgen bei euch sein kann. Es ist ja eigentlich schon 12:30, also schön, dass ich heute Mittag bei euch sein kann. Das Erste, was ich euch mitgeben will, ist ein Vers, den ich heute Morgen im ersten Gottesdienst im Lobpreis gelesen habe. Und zwar steht er im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, 3 bis 4, steht Folgendes. Warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Das ist mein Anliegen heute Morgen, da würde ich gerne noch für beten. Ja, Vater, wir danken dir, dass wir zusammenkommen dürfen, dass wir in Freiheit dich erleben dürfen, dass wir ja, dir Lob singen dürfen, dir begegnen dürfen. Und ich bitte dich, dass du meine Worte benutzt, Herr, die Worte, die du uns heute Morgen geben möchtest, um uns zu erinnern, was es bedeutet, mit dir und deinem Sohn verbunden zu sein. In deinem Namen beten wir dafür. Amen. Amen. Ja, es waren politisch unruhige Zeiten. Es waren politisch unruhige Zeiten, in der ein gewisser Mann seine Chance witterte. Die Chance auf Umbrüche, auf Bereicherung, auf Ansehen. Und er zettelte mit anderen zusammen einen Aufstand an. Er war nicht der einfachste Zeitgenosse, würde ich mal so sagen. Und er ging so weit, dass er wahrscheinlich sogar als Anführer einer ganzen Bewegung einen Mord beging, einen politischen oder ja, machtorientierten Mord. Er brachte skrupellos mit anderen zusammen jemanden um. Und er wurde gefasst danach. Er wurde gefasst und er wurde ins Gefängnis geworfen dafür. Rechtmäßig, würden wir sagen. Und nun sitzt er da. Und die Bibel spricht von diesem Mann als Aufrührer und Verbrecher. Die Bibel stempelt ihn sehr, sehr klar ab als jemanden schwer Kriminellen. Und ich würde sagen, in unseren Augen, wir sehen das nicht unbedingt anders, in unseren Augen hat dieser Mann definitiv eine Strafe verdient. Er hat es verdient, im Gefängnis zu sitzen. Und zur damaligen Zeit waren die Menschen wahrscheinlich sogar so weit, dass sie gesagt haben, dieser Mensch hat den Tod verdient. Kein Mensch weiß, ob er da im Gefängnis seine Fehler eingesehen hat. Kein Mensch weiß, ob er da ja, verzweifelt ist an dem, was er getan hat und an dem Ergebnis dessen, dass Menschen dadurch zu Schaden gekommen sind und dass er jetzt im Gefängnis sitzt. Aber eines Tages holt man diesen Mann aus seiner Zelle, völlig unerwartet, und stellt ihn vor eine große Menschenmenge neben einen anderen Gefangenen. Und er weiß nicht, wie ihm geschieht. Diese Menschen, also diese Menschenmenge, die da vor ihm ist, völlig aufgebracht, nur am Rumschreien. Der andere, der neben ihm steht, der sagt kein Wort. Und ohne zu wissen, was wirklich jetzt passiert und wie das Ganze zustande kam, fragt derjenige, der ihn da hochgeholt hat, der römische Hauptmann, römische Statthalter, wen möchtet ihr haben? Wer soll freikommen? Und die ganze Menge schreit seinen Namen. Gib ihn frei, schreien sie. Gib uns Barabbas, schreien sie. Und er steht völlig neben sich und kann nicht fassen, was gerade passiert. Das Resultat dessen ist, nicht nur, dass er freigesprochen wird oder dass sie seine Befreiung fordern, sondern sie fordern, dass der andere stirbt. Das ist die Konsequenz des Ganzen. Und so geschieht es dann auch. Man öffnet seine Ketten an Händen und Füßen und schickt ihn vom Podium runter und sagt, du bist frei. Kein Mensch kümmert sich irgendwie um ihn, nimmt irgendwie Anteil an ihm. Er wird einfach darunter geschickt und auf der anderen Seite wird der andere abgeführt und wird zum Tode verurteilt. Ist zum Tode verurteilt und wird getötet werden. Ja. Und nun steht er völlig perplex da, hat seine Freiheit wieder, völlig unverdient und weiß nicht, wie ihm geschieht. Man könnte sagen, dass dieser Mann, dieser Barabbas, begnadigt wurde. Also mit begnadigt meine ich, ihm ist etwas völlig Unverdientes widerfahren. Er hat es nicht verdient, freizukommen. Aber er ist freigekommen. Und ich frage mich, wir wissen ja nicht, wie es für ihn weitergeht. Wir wissen nicht, wir haben keine anderen weiteren Anhaltspunkte, was in seinem Leben so geschehen ist. Und ich frage mich, wie es weiterging für ihn. Wie hat sich sein Leben entwickelt nach dieser Kehrtwende seines Schicksals, seiner Situation? Wisst ihr, es ist ja offensichtlich, dass ihm klar war, warum er im Gefängnis saß. Er hatte jemanden getötet. Und er hatte diese Schuld. Er wusste, dass er schuldig war. Und nun hat er seine Freiheit wieder. Wie geht man jetzt mit sowas um? Würde er so weitermachen wie bisher? Würde er sich derselben politischen, aufrührerischen Bewegung nochmal anschließen? Nochmal dieselben Fehler machen? Oder würde er jetzt eine Kehrtwende hinlegen und sich ändern? Vor 2 Wochen habe ich Gott gefragt, was ich euch hier heute erzählen soll. Und er hat mir ganz klar aufs Herz gelegt, dass ich von seiner Gnade sprechen soll. Von seiner unbeschreiblichen Gnade. Ich soll seine unbeschreibliche Gnade heute beschreiben. Das ist eine recht schwere Aufgabe, würde ich sagen. Und ich habe angefangen, über diese Gnade nachzudenken und darüber zu beten. Und umso mehr ich das tat, das ist so eine Predigtvorbereitung, die bringt dem Prediger selbst meistens am meisten. Ja? Weil du dich so intensiv damit auseinandersetzt und auch an dir selbst reflektierst. Du bist ja auch ein Mensch. Und so habe ich Dinge neu durchdacht und neu erfahren, die mir so plötzlich wieder so wertvoll erschienen. Und da möchte ich euch heute gerne mit reinnehmen. Denn diese Gnade ist für uns, die wir ja eigentlich alltäglich damit zu tun haben. Sie ist alltäglich und sie ist unfassbar. Die Bibel beschreibt sie und doch ist sie unbeschreiblich. Und vielleicht als erstes zu der Frage, was Gnade ist. Weil, wenn ich euch jetzt fragen würde, ihr würdet mir wahrscheinlich doch recht bunte Antworten geben, was für euch persönlich Gnade bedeutet. Und natürlich habe ich Wikipedia gefragt, was Gnade ist. Und Wikipedia hat zu mir gesagt, was sehr kurzes, also da stand eine lange Beschreibung, aber der erste Satz bringt es gut auf den Punkt. Unter Gnade versteht man eine wohlwollende, freiwillige Zuwendung. Unter Gnade versteht man eine wohlwollende, freiwillige Zuwendung. Das ist schon mal zwar recht weit, aber doch gut auf den Punkt gebracht. Ich füge hier gerne noch hinzu, gerade wenn wir vom Thema Schuld sprechen, dann ist Gnade etwas, Gnade ist ein bedingungsloses Vergessen der Schuld von jemandem. Ein bedingungsloses Vergessen der Schuld eines schuldigen Menschen. Und Gnade ist sowas von irrational und unvernünftig. Irrational wohlwollend. Und ein ganz wichtiges Kennzeichen von Gnade ist, dass sie nicht verdient ist. Sie ist absolut unverdient. Kein schuldiger Mensch hat Gnade verdient. Gnade ist also vor allem in unserem Kontext, würde ich sagen, sie geht noch weit darüber hinaus, aber Gnade ist vor allem da notwendig, wo Schuld vorhanden ist. Und sie kann nicht verdient werden. Das wollen wir mal so festhalten. Also eine Begnadigung, vielleicht Barabbas war schon ein gutes Beispiel dafür, aber eigentlich geschieht eine Begnadigung ja da, wo jemand vor einen Richter tritt, um eigentlich einen Urteilsspruch zu erwarten. Eigentlich tritt man, wenn man schuldig ist, vor einen Richter, um sich seine Strafe abzuholen. Und dann kann Begnadigung geschehen. Wenn jemand schuldig ist und vor das Gericht tritt, dann kann der Richter begnadigen. Und erhält im Gegensatz zur Strafe ja Freiheit. Es ist so, es ist wie eine Note, die man nicht verdient hat. Also ich sag mal, bei mir auf dem Seminar ist es so, es gibt so manche Schüler, die schaffen es, sich Noten zu holen, die sie vielleicht manchmal gar nicht verdient haben. Ja? Und wenn ich das jetzt hier auf unsere Gnade beziehe, dann liegt das meistens nicht mal daran, dass sie aktiv etwas in der Prüfung oder so tun, sondern dass der Lehrer so viel Mitleid hat, dass du gerade so deine 4,4 bekommst, damit du durchrutschst zum Beispiel. Ja, also das wäre auch Gnade, würde ich sagen. Natürlich jetzt in einem kleineren Ausmaß, aber es ist ein schönes kleines Bild davon. Ich glaube, wenn wir über Gottes Gnade nachdenken, dann sprengt das unsere Grenzen. Das hat dann nichts mehr mit einer Schulnote zu tun, sondern es ist etwas, das können wir nicht verstehen und wir können es nicht fassen und wir können es vielleicht manchmal sogar nicht glauben. Lars, du kannst mal das Bild anwerfen gerade. Ich habe dieses Bild hier für euch mitgebracht, weil das veranschaulicht für mich ganz gut. Ich kann euch schon mal erzählen, was drauf ist. Es ist ein Mensch, der steht am Strand. Und dieser Mensch ist so klein vor diesem riesigen Meer, vor dem er steht. Und dieses Meer hat kein Ende. Selbst die Bibel beschreibt ja die Gnade Gottes und die Güte Gottes als Meer. Jetzt ist es da. Er kann das Ende gar nicht sehen. Er ist gar nicht in der Lage zu begreifen in diesem Moment, wie groß dieses Meer ist. Und meine Predigt heute, die hat das Thema, ich sag's mal, es sind zwei Punkte. Erfahre die Gnade Gottes, gib sie weiter. Erfahre die Gnade Gottes und gib sie weiter. Und erfahre, habe ich deswegen genommen, weil diese Gnade ist da. Diese Gnade, die ist jetzt nicht irgendwie, die kommt nicht erst, wenn ich irgendwie was Bestimmtes tue, sondern diese Gnade ist da. Wir müssen uns nur die Augen öffnen, um sie zu sehen, um sie zu erfahren. Diese Gnade steht für uns bereit. Und ich möchte kurz einen biblischen Überriss geben, um zu verstehen, wie groß die Gnade Gottes ist und warum sie so notwendig ist. Und die Notwendigkeit besteht vor allem darin, weil wir schuldig sind vor Gott. Weil wir, egal wer von uns, wir treten vor dieses Gericht. Wir müssen vor dieses Gericht und wir sind schuldig vor diesem Gericht. Und es gibt keine Ausnahme. Paulus schreibt im Römerbrief und beschreibt die Schuld des Menschen folgendermaßen. Im ersten Kapitel, Vers 20 bis 22. Die Menschen, und er schreibt hier nicht die Nichtchristen oder die Christen, sondern die Menschen, alle Menschen, haben also keine Entschuldigung. Denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. Und im Vers 29 beschreibt etwas ausführlicher: Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen, also bei uns, bei ihnen, sondern bei uns allen, nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Wir sind also alle schuldig geworden. Wir haben keine Entschuldigung. Wir haben kein Recht auf Gnade. Das besitzen wir nicht. Wir haben kein Recht auf Freispruch. Denn vor Gottes heiliger Gerechtigkeit kann niemand bestehen, niemand, der schuldig ist. Und vielleicht entsteht bei dieser Aussage ein etwas hartes Bild von Gott, ein vielleicht sogar ungerechtes Bild von Gott. Aber da möchte ich kurz was zu erklären, denn Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe und er hasst das Böse. Böses kann also nicht bestehen vor Gott. Seine Liebe, und Gott ist die Liebe, seine Liebe verlangt es, sie verlangt es, dass das Böse zur Rechenschaft gezogen wird. Sie verlangt es aus Liebe. Und somit ist die Liebe Gottes der Grund für seine Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Gottes ist also ein Zug seiner Liebe, ein Gesichtszug seiner Liebe. Und wie ein Barabbas können wir uns vor dieser Gerechtigkeit nicht rechtfertigen. Wenn Gott uns also retten will, dann muss er das tun. Das können wir nicht tun. Das liegt nicht in unseren Möglichkeiten. Durch diese Gerechtigkeit, durch diesen Gesichtszug seiner Liebe, wird seine Gnade in unserem Leben erst notwendig. Und jetzt kommt die Quintessenz eigentlich, denn in seiner Liebe werden wir durch seine große Gnade, durch den Tod Christi am Kreuz, gegenüber seiner Gerechtigkeit gerecht gesprochen. Der Gesichtszug Gerechtigkeit ist da und der Gesichtszug Gnade ist da. Gott ist gerecht und Gott ist gnädig. Und ich habe ein gutes Bild mal davon gehört. Wenn du sehen willst, wie gerecht Gott ist, dann schau ans Kreuz. So gerecht ist Gott. So geht er mit allem Bösen um. Wenn du sehen willst, wie gnädig Gott ist, schau ans Kreuz. So gnädig ist er, dass er so weit geht, dass er so viel bezahlt, dass er sich selbst hingibt und die Strafe trägt, damit du begnadigt werden kannst vor ihm. Im Gegensatz zu einem Freispruch wie bei einem Barabbas, der einmal freigesprochen wird, ist Gott oder Gottes Gnade nicht ein einmaliges Freisprechen oder ein einmaliges Versprechen. Und auch das beschreibt Paulus im Epheserbrief sehr, sehr schön. Im zweiten Kapitel schreibt er Verse 4 bis 8. Gottes Erbarmen ist unbeschreiblich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass wir gerettet sind. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus verbunden sind. Aufgepasst! Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr errettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt also eure Rettung nicht euch selbst, nein, sie ist ein Geschenk Gottes. Man könnte es so betiteln, Paulus macht in diesem kurzen Abschnitt die Dimensionen der Liebe Gottes klar und führt sie uns vor Augen. Er führt uns vor Augen, wie weit Gott in seiner Liebe gegangen ist. Er ist so weit gegangen, dass er seinen Sohn gegeben hat für uns. Er führt uns vor Augen, wie groß seine Liebe ist. Sie ist unbeschreiblich groß, schreibt Paulus. Und er führt uns vor Augen, wie lange sie dauert. Sie dauert bis in alle Ewigkeit. Es sind drei Dimensionen, die wir gar nicht begreifen können. Das ist eine Tiefe, die wir nicht begreifen, eine Breite, die wir nicht begreifen und eine Höhe, die wir nicht begreifen. Aber Gott geht noch weiter und das macht das Ganze, das sprengt jetzt wirklich alles. Und das macht diese Nachricht von seiner Gnade noch viel krasser und wunderbarer. Denn Gott geht weit über eine Begnadigung hinaus, die wir von dieser Welt kennen. Dazu noch ein Vers aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 1. Da schreibt Johannes, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Also das bedeutet, wir sind nicht vom Schuldigen zum Befreiten geworden, wie ein Barabbas, unverdient frei geworden. Das sind wir nicht. Wir sind vom Schuldigen zum Kind geworden. Wir sind vom Schuldigen zur Tochter geworden, vom Schuldigen zum Sohn geworden. Wir sind von der Anklagebank in die Erbschaft gekommen. Es wäre, als wäre Barabbas nicht nur freigesprochen worden, sondern der Statthalter Pilatus hätte gesagt, wir sprechen dich frei und ich adoptiere dich auch noch und setze dich über alle meine Ländereien und Verantwortungsbereiche. Das macht keinen Sinn. Das gibt es nicht auf dieser Welt. Und deswegen finde ich es krass, dass Gott das so klar macht in seinem Wort. Was bedeutet das denn jetzt für dich konkret, dass du vom Schuldigen zum Kind geworden bist? Dass Gott von deinem Richter zu deinem Vater geworden ist? Bedeutet das jetzt, dass du immer unter der Gnade Gottes lebst? Bedeutet das, dass die Gnade irgendwann aufgebraucht ist oder aufhört? Das sind so Fragen, die kommen doch in mir öfter mal hoch. Die Antwort ist, wenn Gott dein Vater geworden ist, wenn du vor ihn getreten bist, ihn um Vergebung gebeten hast und wenn er dich freigesprochen hat, dann lebst du unter der Gnade Gottes, egal was du tust. Deine Schuld von gestern, heute und von morgen ist dir vergeben und diese Gnade reicht immer aus. Denn wenn Gott dich jetzt ansieht, dann sieht er seinen Sohn. Dann sieht er Jesus Christus in dir. So geheiligt bist du durch das, was da am Kreuz geschehen ist. Jetzt haben wir grob umrissen, wie die Gnade Gottes aussieht und wie sie jetzt, ja, wie sie auf uns wirkt. Und hier wird es für mich interessant, denn genau hier, obwohl diese Wahrheit ja so klar ist in seinem Wort, obwohl Gott das so überbetont eigentlich schon, das ganze Neue Testament ist ja voll mit dieser Botschaft. Und trotzdem geht es uns oft gedanklich durch die Lappen. Ich verliere das nämlich oft aus den Augen und fange an, irgendwie so darüber nachzudenken, vielleicht muss ich doch manches besser machen, bevor ich vor diesen Richter trete. Vielleicht kann ich doch ein bisschen was von meiner Schuld abarbeiten. Vielleicht kann ich mich sogar, nachdem ich schon freigesprochen wurde, diesem Richter oder jetzt meinem Vater noch ein bisschen nähern, indem ich mich noch attraktiver für ihn verhalte. Und das sind Gedanken, die kommen tief aus unserem Herzen. Das sind auch Gedanken des Zweifels. Bin ich wirklich freigesprochen? Zählt das jetzt immer noch? Auch nach diesem krassen Fettnäpfchen, in das ich gerade getreten bin? Das kann doch nicht sein. Das kann Gott doch gar nicht ernst meinen. Also nein, hier hört's auf. Wisst ihr, bei uns Menschen, wir denken, oder für uns ist es so, selbst in christlichen Kreisen ist es so, ich kann dir einmal vergeben, ich kann dir zweimal vergeben, ich kann dir dreimal vergeben, ich kann dir viermal vergeben, vielleicht auch noch fünfmal vergeben, aber beim sechsten Mal verlierst du langsam Glaubwürdigkeit bei mir. Ich nehme deine Entschuldigung vielleicht schon gar nicht mehr ernst. Ich ermutige dich auch nicht mehr, weil ich denke, das kriegst du sowieso nicht hin. Du schaffst es nicht, diesen Fehler nicht mehr zu machen. Und irgendwann ist meine innere Haltung dir gegenüber so, dass ich dir das auch nicht mehr vergebe. Weil ich das Gefühl habe, du meinst es gar nicht ernst. Und dieses Bild von Gnade, das stülpen wir gerne Gott über. Dieses Bild von Vergebung, das stülpen wir Gott über. Weil wir ganz oft von uns ausgehen. Und dann denken wir halt, allein diese Woche habe ich ihn jetzt schon zum 10. Mal doof angemacht. Das kann mir Gott nicht vergeben. Er sieht das doch, dass ich das nicht hinkriege. Aber Gott denkt nicht so. Wie erfahre ich Gottes Gnade? Hier und heute. Wie erfahre ich sie? Wie lese ich nicht nur von ihr, sondern wie erfahre ich sie? Wie kann ich sie in mir erfahren, an mir erfahren? Ich habe Ich habe 4 Punkte. Und der erste ähnelt sehr stark dem, was Michael heute Morgen schon gesagt hat. Denn das erste ist definitiv sein Wort. Ich kann seine Gnade erfahren, indem ich sein Wort lese. Denn wie wir heute Morgen gehört haben, spricht Gott durch sein Wort. Und er spricht unaufhörlich von seiner Güte und Gnade. In Johannes 1,16 steht, wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Wenn du sein Wort liest, dann wirst du ermutigt und aufgebaut, weil dich sein Wort daran erinnert, dass Gottes Gnade nicht so funktioniert, wie deine Gnade funktioniert. Sie geht weit über dich hinaus. Und das ist gut so. Wir können Gottes Gnade durch seine Gegenwart im Gebet erfahren. Und ich habe mir das so bildlich vorgestellt. Wenn du freigesprochen werden willst, dann musst du vor den Richter treten. Du kannst nicht sitzen bleiben und nichts dazu sagen. Wenn du vor diesen Richter trittst, der dir versprochen hat, dich immer freizusprechen, immer, dann kannst du voller Zuversicht zu ihm gehen und sagen, Gott, ich weiß, du siehst es, es ist schon seit Jahren so, dass ich das nicht auf die Reihe kriege. Aber ich weiß, dass deine Gnade größer ist. Und ich vertraue darauf, dass du mir hilfst. Und dieser Richter spricht dich frei. Aber wenn du nicht vor ihn trittst, wenn du nicht zugibst, dass es nicht klappt, wenn du deine Schwäche vor ihm nicht zeigst, wie soll er auf dich zugehen? Er ist schon so weit auf dich zugekommen. Ein Richter, der dir verspricht, dich immer freizusprechen, wo gibt's das? Und an der Stelle will ich anmerken, dass es wichtig ist, dass Gottes Gnade Buße erfordert. Vielleicht kennen einige von euch Dietrich Bonhoeffer. Der hat die Begriffe billige und teure Gnade sehr stark geprägt. Und er lebt in einer Zeit, die war ganz anders als unsere Zeit, im Dritten Reich. Und er hat sich mit anderen zusammengetan und hat sich gegen die nationalsozialistisch geprägte Kirche gestellt. Ihn hat das alles sehr viel gekostet, was er gesagt hat. Und er hat gesagt, billige Gnade, das ist etwas, die hat keine Konsequenzen. Die zieht keine Konsequenzen nach sich. Ich gehe zu Gott und sage, ich habe es falsch gemacht, ich weiß, du vergibst mir. Und ich mache alles nochmal genauso. Ich habe nicht mal ein schlechtes Gewissen. Ich nutze seine Gnade aus. Das ist billige Gnade. Teure Gnade ist die wahre Gnade. Und sie erfordert es, dass wir vor Gott auf die Knie gehen und dass wir wirklich einsehen, ich mache etwas falsch. Liefere dich der Gnade Gottes aus. Tu Buße. Geh offen mit deinen Fehlern um. Und er wird das belohnen. Er wird dich immer wieder auf seine offenen Arme hinweisen, auf die Vergebung, die er dir zusprechen möchte. Und in deinem Herzen, ich verspreche es dir, wird Freude und Dankbarkeit aufsteigen. Weil du verstehst. Du verstehst nicht. Du erfährst. Du spürst diese Gnade, du spürst, dass Gott dich liebt, dass Gott dir vergeben hat. Aber du verstehst es nicht. Der dritte Punkt, wie ich Gnade erfahren kann, ist, ich kann Gnade erfahren durch meine Geschwister. Durch meine Brüder und Schwestern in der Gemeinde, die mir Vergebung zusprechen. Deswegen sind Kleingruppen sowas Wunderbares. Weil da kann ich mein Herz öffnen und da kann ich meine Schwächen zugeben. Und niemand wird mich dort verurteilen, wie vielleicht auf der Arbeit, im Studium oder in der Schule, wo Schwäche sofort abgesägt wird. Da wird mir Mut zugesprochen. Da ist Gottes Geist. Und er wird durch meine Freunde, meine Kleingruppe, wird er zu mir sprechen. Er wird mir Vergebung zusprechen. Du wirst aufgebaut werden, wenn du mit deinen Geschwistern zusammen Gott suchst und auch vor ihnen Buße tust. Und ganz essentiell, und ohne diesen vierten Punkt macht das alles auch nur halb so viel Sinn. Da möchte ich auch ein bisschen mehr drauf eingehen. Gottes Gnade erfahre ich durch mein Handeln in seinem Geist. Das bedeutet, Gottes Gnade erfahre ich dann, Ich habe mal ein gutes Bild gehört. Wenn du ein Fluss bist für Gottes Gnade, für seine Liebe, dann hast du es geschafft und haben wir alle es geschafft, über die Zeit ganz viele Staudämme aufzubauen. Und das alles für dich zu behalten und zu konsumieren und zu konsumieren. Und jeden Tag, jeden Sonntag hier hinzusetzen und eine neue, erfrischende und ermutigende Botschaft zu hören, die dich auffordert, tu was, gib weiter. Aber du behältst es nur für dich. Dann wird diese Gnade nicht zur Vollendung kommen in deinem Leben. So ist sie auch nicht gedacht. Sie ist dafür gedacht, dass du diese Staudämme einreißt und dass die Gnade Gottes durch dich strömt. Dahin, wo Gott dich hingesetzt hat. In dein Arbeitsumfeld, in deinen Freundeskreis. Da will Gott mit seiner Gnade hin und dafür will er dich benutzen. Ich glaube, dass ich diese Kraft, die Gottes Gnade besitzt, dann voll entfaltet in deinem Leben und in deinem Herzen, wenn du sie weitergibst. Sie wird sich multiplizieren. Sie wird größer werden. Sie wird Früchte tragen. Und du darfst sehen, du darfst mit dabei sein, wie Menschen Gottes Gnade erfahren, weil du sie weitergibst. Und dazu möchte ich zum Abschluss noch ein Gleichnis aus Matthäus 18 lesen. Matthäus 18, da wird Jesus gefragt, wie oft man Menschen vergeben muss. Er gibt sehr delikate Antworten, sehr herausfordernde Antworten. Und im Nachhinein erzählt er folgendes Gleichnis. Ich lese es kurz vor, ab Vers 23, Matthäus 18. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Dazu ganz kurz angemerkt, 10.000 Talente ist eine unvorstellbare Summe für die damalige Zeit. Das ist nicht fassbar. Das wären für uns wahrscheinlich heute Millionenbeträge. Der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schulden zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Das finde ich interessant, dass er hier sagt, ich will dir alles zurückzahlen, weil er das nie geschafft hätte. Aber er macht es auf jeden Fall. Ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener und er ließ ihn frei. Und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Das war eine deutlich überschaubarere Menge an Geld. Das lag im Bereich des Möglichen. Er packte ihn an der Kehle und würgte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, hab Geduld mit mir. Ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie völlig entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Und er ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hatte, was ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Das ist ein krasses Ausrufezeichen Gottes. Gott macht hier klar, seine Gnade darf nicht bei dir stehen bleiben. Seine Gnade soll durch dich hindurchfließen. Sie soll den Unterschied machen. Sie soll zeugen davon, wie Gott mit dir umgegangen ist. Jesus spricht später davon, an der Liebe untereinander, da werden sie da draußen erkennen, dass ich wirklich hier gewesen bin, dass ich Gott bin. Und genau von diesem übernatürlichen Verhalten spricht Jesus hier. Es ist nicht natürlich in dieser Welt, Leuten zu vergeben. Es ist nicht natürlich, ihnen Schulden zu erlassen. Aber genau das ist unser Auftrag. Die Frage ist also, wie geht man mit Begnadigung gut und richtig um? Und das, was ja auch der Herr hier zu seinem Diener sagt, ist, schau mal, ich habe dich so behandelt, du hast ihn so behandelt. Und ich glaube, wir sollten uns vor Augen führen, Gott hat dich so behandelt, deswegen sollst du dein Umfeld nicht so behandeln, sondern genauso, wie Gott dich behandelt hat. Gib Gottes Gnade weiter. Konkret heißt das für mich, wenn Schuld zwischen dir und einem deiner Mitmenschen steht, die dir etwas schulden oder die dich beschuldigen oder dir etwas Böses getan haben, dann verurteile sie nicht, sondern vergebe ihnen und segne sie. Und das solltest du auch nicht aus dir selbst heraus tun, sondern aus der Gnade Gottes heraus. Das ist der Schlüssel. Sonst werden wir immer etwas fordern für unsere Vergebung, für unser Erbarmen. Es wäre dann sozusagen ein verdientes Erbarmen, eine verdiente Gnade. Und die Gnade Gottes ist keine verdienbare Gnade. Es gibt viel zu wenig Gnade auf dieser Welt. Wahrscheinlich, weil Gnade nicht in unser Denken von Gerechtigkeit passt. Menschen sind viel zu gerecht, um gnädig zu sein. Und wenn man es platt sagen will, dann ist gerade Gottes Gnade nicht gerecht. Gottes Gnade geht über Gerechtigkeit hinaus, über seine Gerechtigkeit hinaus. Seine Gnade ist nicht gerecht, sie ist gnädig. Nicht verdienbar, aus freien Stücken gegeben. Einfach gnädig und voller Liebe. Und dort, wo seine Gerechtigkeit Strafe fordert, da hat seine Gnade bezahlt. Aus Liebe. Und Punkt. Was ich zum Abschluss sagen will, ist, dass Gottes Antwort auf all das Leid und auf all den Streit dieser Welt mehr Gnade durch unser Leben ist. Das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte. Und ich will euch ermutigen, und dafür möchte ich jetzt auch beten, dass ihr euch diese Gnade für euch selbst, ich habe jetzt vielleicht manches angestoßen, aber geht auch selbst ins Gebet, geht selbst in sein Wort und führt euch diese Gnade vor Augen, in Ruhe und staunt, sodass euch die Kinnlade runterfällt, weil ihr es nicht fassen könnt, weil ihr vielleicht darüber weinen müsst, wie unverdient diese Gnade ist. Gestern war ich auf dem One Festival, damit will ich hier schließen. Und da hat der, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der breiteste Pastor Deutschlands aus der CGW Wuppertal. Und das war so stark. Er hat gepredigt und am Ende war er zu Tränen gerührt und er konnte nicht mehr weiterreden. Und als er sich irgendwann wieder gefangen hatte, da hat er einfach nur gesagt, wie kann Gott jemanden wie mich gebrauchen? Das, was wir da gesehen haben auf der Bühne, ist, wie jemandem bewusst wurde, wie gnädig Gott ist. Das rührt zu Tränen. Das ist unglaublich. Das wünsche ich euch allen. Deswegen will ich jetzt noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns die ganze Schuld abgenommen hast, obwohl wir es nicht verdient haben. Herr, du bist so wunderbar, du bist so anders als wir. Danke, dass du das für uns getan hast, nicht für dich, sondern für uns. Du liebst uns so sehr. Bitte öffne uns die Augen für deine Liebe, öffne uns die Augen für deine Gnade, Herr, für die Größe deiner Gnade. Führ uns an dieses Meer deiner Gnade, Herr, und lass uns verstehen, lass uns erblicken, Stück für Stück mehr, Herr. Und bitte, lass deine Gnade Frucht in unserem Leben tragen. dass wir deine Gnade weitergeben können, Herr. Ich bete für jeden, der hier im Raum ist, Herr, dass es Frucht trägt in unserem Leben. Für jeden Einzelnen, in jeder Situation, egal wie gut oder schlecht es uns geht, dass wir verstehen, wie gut du es mit uns meinst, wie weit du für uns gegangen bist, Herr. Danke für alles. Amen.